Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Professor Dr. Lars Penke zum Thema, wie die Evolution unser Leben beherrscht. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Herr Professor Penke, aus der Perspektive der Intelligenzforschung, also ich habe ja erwähnt, dass man jemanden sucht, der einem ähnlich ist, ja, und das gilt ja auch für Bildungsniveaus meistens. Ist es so, dass über mehrere Generationen so ein Intelligenzpool auch positiv beeinflusst werden kann, wenn man einfach immer intelligentere Menschen heiratet und Kinder zeugt, das dazu führt, dass in der dritten oder vierten Generation einfach tendenziell genetische Prädisposition für höhere IQ-Werte vorhanden sein wird?
Ja, da machen Sie jetzt ein sehr großes Thema auf. Also es ist tatsächlich richtig, dass Intelligenz, wie wir sie in der Psychologie messen, kennt ja vielleicht den Intelligenzquotienten, was so irgendwie der Gesamtwert von einem breiten Intelligenztest ist, dass der unser bester bekannter Prädiktor ist für solche Sachen wie Berufserfolg und letztendlich dann auch einer, der sich niederschlägt in solchen Sachen wie Einkommen, sozioökonomischen Status, Berufsprestige und ähnliches. Also Intelligenz spielt da eine Rolle und das ist immer noch eine sehr starke Variable. Und es ist tatsächlich auch richtig, dass Intelligenz substanziell erblich ist, gehört zu den erblicheren menschlichen Eigenschaften. Da gab es historisch in der Forschung viel Debatten drumherum, aber die Verhaltensgenetik, die sich mit dieser Thematik beschäftigt, ist eine mittlerweile sehr gereifter Forschungsbereich, der sich also auch mit großen und statistisch sehr gut gemachten Studien der ganzen Sachen nähert. Wir können das mittlerweile auch alles molekulargenetisch nachweisen, seit wir das menschliche Genom so weit entschlüsselt haben, dass wir also viele Genmarker dafür haben. Also wir können mittlerweile sehr abgesichert sagen, dass Intelligenz erblich ist und zwar im Erwachsenenalter gar nicht so viel weniger erblich wie Körpergröße zum Beispiel und zum Beispiel sehr viel erblicher als viele Persönlichkeitseigenschaften, wie was weiß ich, Extraversion, Gewissenhaftigkeit oder ähnliches. Ja, und wir wissen auch, dass Menschen sich eher andere Menschen als Partnerpersonen suchen, die aus einem ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund kommen und sich deswegen auch in ihrer Intelligenz eher ähneln. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn junge Menschen sich eher an der Universität aufhalten, weil sie studieren, dann finden sie eher jemanden, der auch studiert. Wenn sie sich anderen Bereichen aufhalten, in einem Ausbildungsberuf, dann finden sie eher da eine andere Person. Und das führt letztendlich dazu, dass intelligentere Personen eher Partnerschaften haben mit ebenfalls intelligenteren Personen und dass es da also so eine sogenannte selektive Partnerwahl gibt, also dass das zwischen Paaren korreliert ist in der Population. So, und wenn diese Personen dann auch Kinder miteinander haben, dann wird natürlich diese Intelligenz vererbt und das führt einerseits dazu, dass wir eine immer breitere Streuung in der Intelligenz haben oder dass diese breite Streuung auch erhalten bleibt. Und andererseits kann das dann auch letztendlich ein Faktor sein, der sozusagen soziale Ungerechtigkeit auch dann erhält, weil wir dann immer, ja, also weil diese Unterschiede dann bestehen bleiben. Das ist ein bisschen ein kritisches Thema, weil die Alternative, wenn wir jetzt also soziale Ungerechtigkeit auf dem Level komplett abbauen wollen würden, wäre, dass wir Leute zwingen würden, sich mit einem zufällig zugelosten Partner fortzupflanzen. Das ist sicherlich auch, was niemand so wirklich will. Und so ist das schon so ein Punkt, der diese Unterschiede beibehält. Was man auf Basis von solchen Ideen dann lange vermutet hat, ist, dass das eigentlich dazu führen müsste, dass die Menschheit immer dümmer wird, weil eher Menschen mit einem sozioökonomisch niederen Status meistens mehr Kinder haben als Menschen mit höherem Bildungsgrad und Berufen, die halt mit Familie traditionellerweise nicht so ganz gut vereinbar sind und so weiter, sodass wir darüber hinaus dann eigentlich einen Effekt haben müssten, dass die Menschheit von Generation zu Generation dümmer würde. Das hat man im großen Stile probiert zu untersuchen. Da gibt es zum Beispiel schon in den 30er und 40er Jahren gab es ein großes Projekt in Schottland. Da hat man mal die ganze Population der schottischen Schulkinder am gleichen Tag, im gleichen Alter, komplett auf Intelligenz getestet und hat dann über 10 Jahre hinweg geguckt, ob es da eine Veränderung gab. Und da ist also überhaupt nichts passiert in der Richtung. Und diese ganzen Annahmen, dass wir da also eine dysgenische Entwicklung durchmachen, wie es in der Literatur dann manchmal heißt, das ist bisher tatsächlich nicht bestätigt. Wir machen da jetzt ein großes Thema auf im Bereich von, was ist so die genetische Grundlage von Intelligenz wirklich, aber es scheint eher wirklich der Fall zu sein, dass es das viel so mit zufälligen Mutationen zu tun hat, die sich also in allen Bereichen der Gesellschaft dann irgendwie ansammeln und dann aber auch irgendwann wieder verschwinden aus dem Genpool auf ganz natürliche Weise und dass wir da also keine Angst haben müssen, dass die Gesellschaft sich dahingehend massiv verändert.
Herr Professor Penker, was beruhigend ist, Sie haben ja zwar erwähnt, dass das der größte Erfolgsfaktor ist, aber das erklärt ja auch, glaube ich, nur maximal 25-30% der Erfolgsunterschiede, also es ist in die Intelligenz. Von der Seite, man hat immer noch 70-75% der Erfolgsunterschiede. Ich glaube, die zweite Determinante, die ist, glaube ich, noch signifikant ist, ist es die Conscientiousness, Durchhaltevermögen oder
Gewissenhaftigkeit,
genau. Das ist jetzt auf Deutsch. Und sonst gibt es ja, ich meine, das sind ja 30%, 35%, der Rest ist...
Der Rest sind teilweise Umstände. Und ich meine, was wir gesellschaftlich natürlich immer probieren, ist, die Gesellschaft so zu strukturieren, dass bestimmte Faktoren stärker betont werden oder weniger stark betont werden. Aber letztendlich ist auch sowas wie Status erlangen, sozioökonomischer Status und so weiter, nicht komplett vorhersehbar. Da spielen natürlich auch Zufallsfaktoren eine Rolle. Und es ist ein bisschen illusorisch, bei irgendeiner Verhaltenswissenschaft, auch bei der Psychologie, davon auszugehen, dass wir da irgendwann 100% Varianz erklären, weil wir einfach in einem sehr komplexen, wissenschaftlich betrachtet schon fast chaotischen System uns bewegen. Und da sind wir schon sehr froh, wenn wir so Variablen haben, die da auch mal mehr als 10% Varianz erklären.
Ich fand es auch sehr, sehr beruhigend und sogar ermutigend, wenn man anschaut, wie zum Beispiel die vietnamesischen Kinder in Deutschland mit sehr, sehr schlechter Ressourcenausgangsposition alle outperformen. Ja, das bedeutet, dass mit viel quasi Gewissenhaftigkeit und viel Fokus auf Bildung, dass man auch dort sehr gut aufsteigen kann. Und Bildung ist, glaube ich, immer noch der beste determinante Faktor für den Erfolg und Status in der Zukunft. Und auch das war für mich super spannend, diese Studien anzuschauen.
Ja, das ist richtig. Also auch so Faktoren wie Gewissenhaftigkeit oder Intelligenz, dadurch, dass sie halt jetzt nicht komplett das Gleiche sind wie sozialer Status. Und ich meine, es gibt auch dieses Phänomen der Regression zur Mitte, dass also auch intelligente Eltern nicht unbedingt nur intelligente Kinder zeugen, sondern dass es da auch große Unterschiede gibt. Das ermöglicht dann aber auch, solange wir ein halbwegs faires Bildungssystem haben, welchen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten dann auch aufzusteigen. Und das gilt natürlich auch für einmigrierte Personen und Ähnliches. Also da bleibt es dann halt irgendwie wichtig, dass wir in einem gewissen Maße eine Leistungsgesellschaft sind und dass Status jetzt nicht nur von Eltern auf Kinder vererbt wird, sondern dass die Eigenschaften, die eigentlich den Status vorhersagen, dass die auch immer noch gefördert werden. Ich meine, die Alternative ist natürlich, dass man das relativ stark von oben steuert und das ist dann halt das, was letztendlich in irgendeiner Weise durch Quoten oder Zugangsregelungen probiert wird. Aber ich meine, selbst die amerikanischen Elite-Universitäten, die machen da jetzt teilweise schon einen Schwenk und führen Leistungstests, wie sie sie früher immer hatten, diesen SAT-Test und sowas wieder ein und machen das jetzt nicht nur noch über.
Ja, aber ich meine, auch die Elite-Unis in den USA begrenzen den Zugang für Asiaten, ja, weil sie so viel besser sind wie die anderen bei diesen SATs. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne der Leistungsgesellschaft, ja, dass man jemanden beschenkt, nur weil er zu gut ist.
Ja, das ist natürlich an vielen Stellen eine sehr strittige Frage, wie sehr will man das irgendwie regulieren, sei es jetzt an den Zugangsquoten zu Universitäten, sei es jetzt mit Quotenregelungen im Beruf, auch was Geschlechtergleichheit angeht und so weiter. Oder im anderen Extrem, wo man dann überlegt, irgendwie zu regulieren, wer wie viele Kinder haben darf. Das ist in der Menschheitsgeschichte auch auf die eine oder andere Weise immer wieder probiert worden. Das sind alles, also da gibt's Ansätze aus den unterschiedlichsten politischen Ideologien, politischen Richtungen raus. Da will ich mich als Wissenschaftler auch überhaupt nicht zu positionieren. Aber uns sollte immer bewusst sein, dass wir über solche Mechanismen natürlich probieren, Sachen zu regulieren und Kontrolle darüber auszuüben, in welche Richtung sich ganze Populationen entwickeln. Ein freiheitliches Bild würde vielleicht eher sagen, diese Kontrolle von oben braucht man dann nicht. Aber das ist letztendlich eine Frage der politischen Überzeugung. Ich kann da als Wissenschaftler nur die Zahlen und die Grundlagen für liefern und in diese tieferen Debatten will ich da gar nicht rein.
Zu Recht, ja, da kriegt man nur Shitstorm für irgendwelche wissenschaftliche Erkenntnisse, die einem in die Ideologie nicht hineinpassen. Sie haben ja die Anthropologin, muss man immer erwähnen, Helen Fischer, erwähnt, weil man sonst die mit der Sängerin verwechselt. Sie hat ja dieses Konzept der Neurocolors, glaube ich, mitentwickelt, ja, wo die Neurosignaturen so eine große Rolle spielen, wo die Diversität tatsächlich wirksam gemessen werden kann. Es gibt viele Menschen, die Testosteron oder Serotonin getrieben sind und Östrogen und Dopamin, glaube ich. Ich weiß nicht, Dopamin und Testosteron, Dopamin und Serotonin und Östrogen und Testosteron. Und diese Unterschiede haben auch einen Einfluss auf unser soziales Verhalten, glaube ich, Professor Penke. Da haben Sie sich damit beschäftigt oder ist das schwierig?
Mit diesem System gehe ich nicht so ganz überein. Cool. Das ist ein bisschen simplifizierend, muss ich sagen. Also unsere Hormone spielen bei diesen ganzen Sachen schon eine Rolle. Also das Dopamin und die Verliebtheit, das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Wenn es stärker um Bindung geht, also um die festere Bindung, um das Vertrauen, wie sehr man eine andere Person als sicheren Hafen sieht, was sich so langsam über eine Beziehung aufbauen kann, was nicht das ist, was ganz am Anfang vorhanden ist, sondern was sich daraus entwickelt, dass man sich einer Person immer mehr anvertraut, intimer wird, mehr über die Person weiß und so weiter. Da spielt dann Oxytocin stärker eine Rolle. Das ist so das, was wir dann bei einer vertrauten Person durchs angenehme Kuscheln auch so bekommen, also warum wir uns beim Kuscheln dann wohlfühlen. Und die Geschlechtshormone, Testosteron, stärker bei Männern, aber auch bei Frauen, spielt halt schon sowas mit dieser, sage ich mal, so ein bisschen wettbewerbsgetriebeneren, agentischeren sexuellen Attraktion eine Rolle, ne, wo man dann also erobern will, sich auch durchsetzen will und so weiter und auch so aktivere Aspekte der Sexualität zum Beispiel hängen damit zusammen. Und es gibt dann die östrogengetriebenen Aspekte der Sexualität. Das ist auch das, was ja zum Beispiel über den weiblichen Menstruationszyklus relativ stark variiert, wo Frauen dann häufig auch berichten, dass sie an unterschiedlichen Tagen im Zyklus unterschiedlich starkes sexuelles Interesse entwickeln. So gerade in der Mitte des Zyklus um den Eisprung herum, da ist Östrogen besonders hoch, Progesteron besonders niedrig. Das ist dann so eine Phase, wo Frauen oft stärker so eine rezeptive Sexualität empfinden, also dann halt sehr offen sind für sexuelle Avancen. Und das sind schon so ein bisschen unterschiedlich hormonell geprägte Aspekte von sexuellem Interesse. Das gibt's schon. Aber dass man da jetzt wirklich so Typen oder Farben der Liebe rausmachen kann, wie das die Kollegin Fischer macht, das finde ich ein bisschen zu simplifizierend. Also so ein Typenmodell würde ich da nicht aufmachen wollen.
Okay, ich hatte das aus der Perspektive aufgegriffen, dass zum Beispiel in den Chefetagen, egal ob das ein Mann oder eine Frau ist, dass die erhöhten Testosteron-Spiegel haben. Ja? Deutlich überdurchschnittlich als die Mannschaft. Ja? Und das ist auffällig, dass die Leute mit erhöhten Testosteronwerten einfacher oder nicht einfacher, sondern durchsetzungsstärker vielleicht sind, um nach oben zu kommen und dass wir dann irgendwann so eine einseitige Ausprägung der Chefetagen haben.
Ja, Also Testosteron ist von daher sehr interessant. Also das ist erstmal nochmal zu betonen, ein Hormon, was bei Männern wie bei Frauen vorkommt. Bei Männern nur in sehr viel höherer Dosis. Also Bluttestosteronwerte bei erwachsenen Menschen, die sind ungefähr 7-mal höher bei Männern als bei Frauen. Und Testosteron ist ein interessantes Hormon, weil auf der Verhaltensebene und auch wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, wie wir andere Menschen wahrnehmen, Situationen uns zurechtlegen, hängt Testosteron sehr damit zusammen, dass ein hoher Testosteronspiegel sehr konkurrenzorientiert macht. Der macht sehr wettbewerbsorientiert. Da sehen wir dann Situationen auch eher als Konkurrenz. Wir wollen uns durchsetzen, unsere Meinung, unser Einfluss soll mehr zählen. Wir sind statusempfindlicher, sage ich auch mal, dass man also sehr viel empfindlicher darauf reagiert, wenn der eigene Status nicht akzeptiert wird oder herausgefordert wird, dass man dann also leicht auch in Wettbewerb tritt sozusagen. Das macht hohes Testosteron und niedrige Testosteronspiegel, die machen eher Fürsorge orientiert. Ist zum Beispiel sehr interessant, Single-Männer haben höhere Testosteronspiegel und auch frisch verliebte Männer haben höhere Testosteronspiegel als Männer, die schon länger in Beziehungen sind. Und gerade wenn man Vater wird, wenn man Kinder hat, gerade kleine Kinder hat, dann haben Männer in der Regel den niedrigsten Testosteronspiegel. Aber das ist halt auch die Lebensphase, wo sie dann am ehesten fürsorgeorientiert sind. Kann man auch längsschnittlich zeigen, dass das tatsächlich eine Veränderung über diese Lebensereignisse ist. Und das spielt natürlich auch im Berufskontext eine Rolle. Also gerade, wenn Sie jetzt die Führungsetagen ansprechen oder so die Phasen, wo man sich beruflich irgendwie etablieren will, Karriere machen will, da spielt das schon eine Rolle, ob man eher konkurrenzorientiert ist oder eher fürsorgeorientiert ist. Und ja, das ist bei Männern wie bei Frauen gleich. Also auch Frauen reagieren mit Testosteron auf solche Situationen, aber die haben insgesamt einen schmaleren Range, in denen ihre Testosteronwerte reagieren können. Muss man auch sagen, dass es nicht nur die Höhe des Hormonspiegels ist, die da eine Rolle spielt, sondern auch die Verteilung der Rezeptoren, wie empfindlich der Körper für diese Signale ist. Und da kann man zum Teil tatsächlich unterschiedliche Arten von Konkurrenzverhalten von Männern und Frauen durch erklären. Testosteron ist aber schon auch das Hormon, was, wenn der Status herausgefordert wird, eher so ein bisschen aggressiv macht. Also es ist nicht so, dass Testosteron einfach so aggressiv macht, aber wenn man dann herausgefordert wird, dann neigt man eher dazu, aggressiv zu reagieren. Und es ist auch ganz klar in den Statistiken, dass alles, was jetzt so mit körperlicher Gewalt und auch Risikoverhalten in dem Bereich zu tun hat, dass das sehr, sehr viel mehr bei Männern wie bei Frauen auftritt und gerade auch bei jüngeren Männern, unverheirateten Männern zum Beispiel nach der Pubertät sehr viel mehr auftritt als bei älteren oder jüngeren Männern oder Jungs in dem Fall, sodass man also schon da Zusammenhänge aufmachen kann zwischen verschiedenen Arten von Konkurrenzverhalten, die eher bei Männern auftreten und eher bei Frauen auftreten.
Professor Penge, es gibt ja zurzeit die aktuelle Tendenz, sich mit dem Testosteronspiegel zu beschäftigen und es sinkt ja, wie Sie zu Recht angemerkt haben, vielleicht auch mit dem zunehmenden Alter, dass man das gezielt pusht, sei das durch sportliche Aktivitäten oder auch Testosterontherapien, ich weiß nicht, was man da, dann nimmt man irgendwelche Pillen.
Ja, Anabolika gibt es verschiedene. Ja,
macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen oder?
Also Hormone sind ein besonderer Botenstoff, weil die nämlich darauf angelegt sind, im Körper ganz viele Sachen gleichzeitig zu machen. Wenn ein Hormon ausgeschüttet wird, dann wird das ins Blut ausgeschüttet. Das wirkt also nicht so lokal wie meinetwegen Dopamin, was nur von einem Nervenzellensystem zum nächsten dann signalisiert, sondern das wird ins Blut ausgeschüttet und das wirkt überall im Körper gleichzeitig. Und Hormone machen halt auch ganz viel mit uns. Und die meisten Funktionen von Hormonen, die sind jetzt nicht irgendwie verhaltensbezogen, sondern die haben was mit Physiologie zu tun, mit Blutdruck, mit Immunsystem, mit Metabolismus und Ähnlichem. Und der Körper ist schon gut darauf angelegt, sich immer das Hormonniveau zu leisten oder das Hormonniveau zu halten, was er sich leisten kann. Weil Hormone halt so viele Sachen gleichzeitig machen, dass das auch nachteilige Effekte haben kann. Und man sollte sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man so in Hormonsysteme eingreift. Das kann an bestimmten Stellen sinnvoll sein. Und da sind Mediziner und Medizinerinnen natürlich drauf ausgebildet, da dann zu schauen, wo vielleicht ein ernsthaftes Defizit dann auch mal besteht. Aber ich sag mal so, eine einfache Erkältung senkt den Testosteronspiegel, ist jetzt eher bei Männern gemessen, um 10%. Weil wenn das Immunsystem stark gefordert wird, wenn der Körper sich jetzt gegen einen Virus wehren muss, dann fährt der Körper automatisch die Testosteronproduktion runter, weil Testosteron in Wirklichkeit die Ressourcen, die Energie letztendlich im Körper von einem System zum anderen verschiebt. So ungefähr kann man sich's vorstellen. Und wenn der Körper jetzt also in einem schlechten gesundheitlichen Zustand ist, weil man gerade akut krank ist oder weil man auch körperlich nicht besonders fit ist oder so, dann leistet sich der Körper in der Regel niedrigere Testosteronlevel oder bei Frauen mit Östrogen, Progesteron ist es ähnlich. Bei Frauen ist es zum Beispiel sehr eindeutig, wenn die ganz starken Stress haben oder die sind unterernährt oder die sind sehr krank, dann setzt der Körper auch den Menstruationszyklus aus, weil er dann im Prinzip sagt, in diesem Zustand ist eine Schwangerschaft jetzt einfach mal eine schlechte Idee. Und ähnlich funktioniert das auch mit Testosteron bei Männern. Und wenn man also jung und fit ist, in einem guten gesundheitlichen Zustand ist, dann leistet sich der Körper mehr Testosteron beziehungsweise zeigt auch einen stärkeren Ausschlag an Testosteron in Situationen, wo es gefordert wird, zum Beispiel in Konkurrenzsituationen. Wenn man körperlich in nicht so gutem Zustand ist, dann senkt der Körper das auch ab. Und wenn der Körper dann altert, dann produziert er auch zunehmend weniger Androgene. Bei Frauen gibt es ja diesen relativ radikalen Abfall dann mit der Menopause, was evolutionär übrigens auch ein sehr interessantes Phänomen ist. Wir sind eine der ganz, ganz wenigen Spezies, die das überhaupt haben. Bei Männern baut aber der Androgenspiegel ab dem frühen, mittleren Erwachsenenalter dann kontinuierlich ab, was in der Regel damit zu tun hat, dass der Körper einfach altert und man halt mit 40 oder mit 60 nicht mehr so fit ist wie mit 20. Und das ist in der Regel dann vom Körper auch schon ganz richtig so gewollt. Man kann da natürlich eingreifen. Manche Athleten machen das dann durch anabolisches Doping zum Beispiel. Oder man kann dann auch irgendwie anfangen, Testosteronersatzprodukte irgendwie zu nehmen. Aber man muss sich bewusst sein, dass man damit den Körper an anderer Stelle dann auch sehr herausfordert und dass das dann also mittelfristig auch negative Konsequenzen haben kann.
Dann lieber einfach ein gesundes Leben, sportliches Leben führen. Der Körper reguliert dann schon alles in der richtigen Masse. Dann, Sie haben ja erwähnt, dass im Alter sehr, sehr viel abgebaut wird. Ich habe bei Brooks das, glaube ich, gelesen, das Thema fluide Intelligenz und kristalline Intelligenz. Ist das ein Mythos oder existiert so etwas, Herr Professor Benke?
Das existiert wirklich, vor allen Dingen, wenn man halt so die Entwicklung über die Lebensspanne betrachtet. Die fluide Intelligenz, das ist so die ganz abstrakte Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken. Das brauchen wir immer dann, wenn wir mit relativ neuen Situationen zu tun haben oder wenn wir neue Zusammenhänge halt rausfinden wollen. Und das hat auch relativ viel zu tun mit der Geschwindigkeit, mit der wir Informationen verarbeiten. Also bis hin zu dem Level, wie schnell Nervenverbindungen, Informationen im Gehirn übertragen. Aber man kann es halt ganz besonders gut so über so kognitive Tests der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit messen. Und das ist etwas, wo wir unsere höchste Leistungsfähigkeit tatsächlich im jungen Erwachsenenalter haben, also im Prinzip eigentlich schon um so ein Alter wie 20 rum. Und danach baut das kontinuierlich ab. Was aber sich kontinuierlich aufbaut über das Leben, ist halt unser Wissen. Und das ist eher die kristalline Intelligenz. Kristalline Intelligenz, also in der Originaltheorie von Cattell, auf den diese Konzepte zurückgehen, hat man erst fluide Intelligenz und die investiert man in seinem Leben zunehmend in Wissenserwerb und das kristallisiert sich dann als gespeichertes Wissen. Und was wir wissen, das behalten wir in der Regel auch. Also ich sag mal so Faktenwissen oder wie Worte ausgesprochen werden oder ähnliche Sachen, wie gut sie mit Fremdworten umgehen können, das behält das Gehirn sogar noch, wenn es extrem gealtert ist oder selbst wenn es Richtung wirklich Abbau vom Gehirn oder nach Gehirntraumata, dass wirklich Teile vom Gehirn zerstört wurden. Selbst hin bis zur Demenz behalten Menschen viele Teile ihres wirklich fest erlernten Wissens trotzdem noch relativ robust. Und das heißt also, die kristalline Intelligenz, die baut sich über die Kindheit und die Schulbildung und weiterführende Bildung halt immer weiter auf und hat dann natürlich im Erwachsenenalter auch meistens irgendwie so ein bisschen so ein Plateau, aber die bleibt relativ lange über das Leben erhalten. Und das ist auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass es also nicht verkehrt ist, in Bildung zu investieren. Die fluide Intelligenz hilft uns dabei, weil die schon auch was mit Lerngeschwindigkeit zu tun hat. Also wenn Sie ein komplexes Lehrbuch einer Person hingeben, dann sagt die fluide Intelligenz schon ziemlich gut vorher, wie gut die sich in ein neues Thema einarbeiten kann und wie gut die das alles kapiert und wie tief die es durchdringt. Also die fluide Intelligenz hilft uns beim Aufbau von kristalliner Intelligenz. Aber die kristalline Intelligenz ist dann das, mit der wir durch die Welt gehen und die Welt dann letztendlich auch verstehen. Ist übrigens ein bisschen schwierig dann, wenn sich die Welt sehr schnell ändert und wir viel Wissen aufgebaut haben und dann merken irgendwie, nee, wir müssen da doch immer noch ganz viel updaten. Da hat dann die jüngere Generation wieder einen Vorteil, weil die halt noch mehr fluide Intelligenz zur Verfügung hat. Auf dem Level passt das Modell sehr gut. Viele benutzen das auch, um halt Unterschiede zwischen Menschen zu messen. Und da passt das meist nicht so gut. Also wenn man jetzt, sage ich mal, in einer Stichprobe von 30-jährigen Menschen fluide und kristalline Intelligenz misst, dann korreliert das meistens perfekt. Dann ist das nicht so wirklich trennbar. Also es ist nicht so ein gutes Modell, um Unterschiede zwischen Menschen festzulegen, aber Entwicklungsverläufe übers Leben kann man damit sehr gut beschreiben.
Ich fand es aber auch sehr beruhigend, dass man mit fluide Intelligenz auch arbeiten kann, wenn ich den Abbau verlangsamen durch Kraftsport und grünen Tee. Da dachte ich, okay, jetzt werde ich im Fitnessstudio grünen Tee trinken, dann werde ich nicht so schnell abfallen, naja, kognitiv. Stimmt das oder?
Ach, es gibt immer ganz viele Sachen, die so durch die Literatur geistern, was einzelne Sachen sein sollen, die unsere Intelligenz, unsere körperliche Gesundheit, unsere Fitness und so weiter beeinflussen. Und es gibt wenige Sachen, die da ganz klar stimmen. Das liegt daran, dass das meistens aus epidemiologischen Studien kommt, die dann halt groß in der Bevölkerung irgendwie verschiedene Sachen miteinander korrelieren und dann das dann doch irgendwie kausal interpretieren. Das Geheimrezept, um Intelligenz zu erhöhen, gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt gewisse Sachen, von denen wissen wir, die sind definitiv schädlich, wie zum Beispiel zu viel Blei in der Umwelt. Und wenn Kinder jetzt also mit Bleifarbe bemaltes Spielzeug haben und das abknabbern und dann zu viel Schwermetalle wie Blei im Körper haben, das ist schlecht für die Gehirnentwicklung, das weiß man. Auch solche Sachen wie Cannabiskonsum, bevor das Gehirn ausentwickelt ist, ist nicht so eine gute Idee für die Gehirnentwicklung, deshalb ist das schon vernünftig, dass wir die Cannabis-Legalisierung jetzt so gemacht haben, dass Kinder da nicht unbedingt Zugang zu haben. Das ist auch nicht ganz verkehrt.
Ist das grundsätzlich, Professor Penke, sinnvoll, dass die Cannabis-Legalisierung gemacht wurde? Weil es gibt ja in den USA inzwischen auch Studien, die darlegen, dass das keine gute Entwicklung ist, weil das als Einstiegsdroge dient, weil irgendwann Dopamin nicht ausreichend ausgeschüttet wird, oder?
Das halte ich für übertrieben. Also diese Einstiegsdrogenlegende, das hat schon mehr was damit zu tun, wie verfügbar verschiedene illegale Substanzen sind und dass die gleichen Quellen, aus denen man dann illegal Cannabis bekommen kann, auch die gleichen Quellen sind, wo man andere Substanzen herbekommen kann. Wenn man sich das Gesamtbild anguckt, also wie praktisch jede psychoaktive Substanz, ist Cannabis jetzt nicht gerade gesund. In Einzelfällen kann eine Cannabis-Therapie, was weiß ich, für eine Angststörung oder so vielleicht sinnvoll sein, aber insgesamt ist Cannabiskonsum wie alles andere auch nicht gesund, aber auch Alkohol ist nicht gesund, Nikotin ist nicht gesund und zu viel Kaffee ist auch nicht unbedingt gesund. Und wenn man sich halt so verschiedene psychoaktive Substanzen anschaut, dann ist Cannabis tatsächlich eher unter den weniger gefährlicheren. Also es wird ja gern dieser Direktvergleich mit der Kulturdroge Alkohol gemacht. Und Alkohol ist definitiv schädlicher und für die Gesamtgesundheit ist Tabakkonsum auch definitiv schädlicher als Cannabis. Was nicht heißt, dass man jetzt sagen muss, Cannabis ist gesund, das stimmt halt auch nicht. Aber wir machen halt viele Sachen, die nicht gesund sind. Also zu fett essen ist auch nicht gesund. Aber für das entwickelnde Gehirn ist Cannabis tatsächlich nicht. Also wir haben halt endogene, also körpereigene Cannabinoid-Rezeptoren und die reagieren da auch drauf. Und deshalb ist es eigentlich gut, wenn man mit sowas erst anfängt, wenn das Gehirn halbwegs ausgereift ist. Das fällt jetzt nicht exakt auf den 18. Geburtstag. Eigentlich sollte man noch ein bisschen länger warten. Aber ja, also gerade im Kindheitsalter ist das wirklich nicht gut. Ja, und es gibt so ein paar andere Sachen noch, aber das sind eigentlich alles relativ naheliegende Sachen. Letztendlich ist es beim Gehirn auch so, ein gesundes Gehirn entwickelt sich in einem gesunden Körper. Also wenn man wenig Krankheiten in der Kindheit hatte, wenn man eine ausgeglichene Ernährung halbwegs hatte, nicht eine komplette Fehlernährung, dann entwickelt sich insgesamt der Körper besser und dann entwickelt sich auch das Gehirn besser. Und ein besser entwickeltes Gehirn ist tatsächlich eins, das bessere kognitive Leistung, also eine höhere Intelligenz zeigt.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Herr Professor Peng, dann die Frage, ob das wieder eine Legende ist, dass die Gehirnentwicklung jetzt vor, weiß nicht, ein paar hunderttausend Jahren zurück auch auf zunehmenden Konsum von Fisch und Fleisch zurückzuführen war?
Was tatsächlich für die Gehirnentwicklung wichtig ist, sind so Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, die man besonders aus Fisch zum Beispiel bekommt. Menschen waren wohl schon ihre ganze Entwicklung hindurch Omnivore. Das heißt, es ist relativ natürlich für uns, auch tierische Produkte zu uns zu nehmen, was nicht heißt, dass wir das unbedingt müssen. Und gerade heutzutage heutzutage ist es fast unmöglich, sich in der westlichen Gesellschaft komplett fehl zu ernähren. Weil wenn wir halbwegs Zugang zum Spektrum an Lebensmitteln, die so auf dem Markt sind, haben, ich schließe jetzt mal sehr arme Menschen, die sich armutsbedingt fehlernähren, vielleicht da so ein bisschen aus. Aber die allermeisten Menschen haben Zugang zu so einer diversen Ernährung, dass es also nicht zwingend notwendig ist, das eine oder das andere zu essen. Und ökologisch und ethisch mag es auch gute Gründe geben für eine vegetarische oder vegane Ernährung. Aus evolutionärer Perspektive sind wir Omnivore, das heißt, wir sind in der Lage, aus aller möglichen Nährstoffquellen vernünftig Nährstoffe herauszuziehen. Und gerade bei unserer Spezies Homo sapiens, dadurch, dass wir das Feuer gemeistert haben, hat sich unser Verdauungssystem auch sehr darauf angepasst, dass wir halt verarbeitete Nahrungsmittel essen. Also wir sind viel weniger gut als andere Säugetiere daran angepasst, als andere karnivore Säugetiere daran angepasst, rohes Fleisch zu essen. Für uns ist es tatsächlich mittlerweile mehr unserer Natur entsprechend halt verarbeitete Nahrungsmittel zu essen. Und es mag sein, dass, also es ist sehr wahrscheinlich, dass die hohe Nährstoffverfügbarkeit generell ein wichtiger Faktor war, warum unsere Spezies so große Gehirne entwickeln konnte. Und die Gehirngrößeentwicklung hat auch was mit der Intelligenzentwicklung zu tun. Und da hat sicherlich in der Geschichte auch Fleisch und Fisch eine Rolle gespielt. Aber es ist schwer, da jetzt wirklich Ableitungen für die heutige Ernährung rauszuziehen.
Das also war für mich nur interessant, weil ich das auch gelesen hatte. War spannend.
Ja.
Herr Professor Enge, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne Ihnen drei Fragen stellen. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das Sie sehr stark geprägt oder beeinflusst hat? Es muss nicht ein Fachbuch sein, kann auch ein Roman sein, oder? Was sind spontane
Fragen? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich im Laufe meiner Karriere so die Erfahrung gemacht habe, dass teilweise Bücher oder auch Personen, die mich sehr beeinflusst haben, dass ich das dann später alles sehr hinterfragt habe und dass ich dann auch, also so gewisse Sachen dann auch eher meine Perspektive sehr gewechselt habe.
Was für ein Wissenschaftler sehr, sehr schön ist, Herr Professor Penke.
Ja, es ist manchmal aber auch ernüchternd. Also man baut doch sein Denken sehr auf gewissen Ideen auf und gerade so als jüngerer Wissenschaftler oder überhaupt jüngerer wissensinteressierter Mensch, da entwickelt man ja auch so eine gewisse Faszination, fast so ein bisschen so eine Star-Verehrung für gewisse Personen in der Literatur.
Und dann kommt die Ernüchterung.
Ja. Ja, und je mehr man sich mit denen beschäftigt, je mehr sieht man dann, dass die auch alle ihre Fehler hatten und dass auch Ideen, die man lange richtig interessant und gut fand, dass die sich dann auch mal mit der Zeit überholen.
Wollen Sie eine die größte Enttäuschung Ihres Lebens aus der Perspektive mit uns teilen? Was Ihnen spontan anfällt?
Also, ich habe, es gab so gewisse Arbeiten von so Forschern wie Jeffrey Miller oder Stephen Gangstedt, die sehr sich so die Humanevolution angeschaut haben aus der Perspektive von genetischer Qualität und wie wir Partnersuche auch betreiben danach, dass Personen jetzt eine besonders hohe genetische Qualität haben und dass wir dadurch dann Nachkommen haben, die besonders intelligent, besonders attraktiv und so weiter sind. Da hat sich so in den späten 90ern, Anfang 2000ern, hat sich da in der evolutionären Psychologie so eine ganze Wissenschaftstradition drauf aufgebaut, die ich immer sehr faszinierend fand und wo ich dann auch viel Forschung zugemacht habe. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass da verschiedene Kernannahmen einfach nicht zutreffen. Und es gibt so, ich sage mir jetzt mal, auch in die Popkultur eingegangene Phänomene, die so aus der Idee rausstammen, wie zum Beispiel, dass Frauen fremdgehen, um sich Männer zu suchen, die besonders hohe genetische Qualität haben und dass ihre Präferenzen sich dann auch über den Menstruationszyklus verändern in Hinsicht, dass sie um den Eisprung herum dann besonders auf sehr maskuline und symmetrische Männer und attraktive Männer stehen. Und dass das also so eine wichtige Theorie ist, die auch Fremdgehen erklärt und so weiter. Das ist teilweise sehr in die Popkultur reingegangen, aber das hat sich letztendlich alles nicht bestätigt. Und da habe ich wirklich sehr lange mit sehr großen Projekten dran geforscht. Und da gibt es auch andere Arbeitsgruppen, die dann auch im Rahmen so von Replikationsdebatten in der Psychologie sich das alles näher angeschaut haben. Und ja, da muss man sich dann auch irgendwann zugestehen, dass Sachen, die man sehr lange geglaubt hat, sich auch so nicht bestätigen lassen. Das ist vielleicht eine ganz interessante Lektion so generell, weil es immer so einen gewissen Zeitgeist gibt, welche Ideen jetzt gerade unglaublich populär sind. Und dann werden diese Ideen auch teilweise übermäßig gepusht. Aber im Nachhinein kommt dann raus, dass manches dann auch nur so Modetrends waren. Das gab es früher mit der emotionalen Intelligenz zum Beispiel. Das war so ein ganz großes Modephänomen, wo nie jemand geschafft hat, die vernünftig empirisch zu untersuchen oder die multiplen Intelligenzen nach Gardner. Das ist unglaublich gepusht worden, auch popkulturell. Das hat sich nie irgendwie bestätigt. Und ja, was ich anfangs zum Beispiel angesprochen habe, so dieser Trend, entweder Männer und Frauen als fast unterschiedliche Spezies darzustellen versus als absolut identisch und es darf überhaupt keine Geschlechtsunterschiede geben, das sind alles teilweise dann so Trends, wo eine Perspektive ganz extrem gepusht wird. Und meistens ist die Wahrheit dann doch irgendwo balancierter in der Mitte. Nur je nachdem, wie sich die öffentliche Debatte gerade so gestaltet, ist die mittlere Meinung dann immer die unpopulärste, weil die passt in kein Lager.
Ja, aber das ist, es ist ja schön, Wissenschaftler irren sich immer nach oben, ja, Ideologien bleiben immer bei der eigenen Position, ja, weil der Glaube und die Fakten eine Rolle spielen.
Ja. Also manchmal muss man das alles nochmal so ein bisschen überprüfen und dann auch wieder einordnen. Aber ich denke, die Bücher, die mich am nachhaltigsten beeinflusst haben, wo ich sagen würde, die würde ich immer noch so empfehlen, das sind halt alle, die sich grundlegend mit Evolutionstheorie befasst haben. Angefangen wirklich von irgendwie The Origin of Species von Charles Darwin bis hin zu, also ich meine, Richard Dawkins hat ganz hervorragende Bücher zur Evolutionstheorie geschrieben, das egoistische Gen oder der blinde Uhrmacher oder sowas. Bringt natürlich jetzt noch viele Bücher raus, ist jetzt sehr so in der säkulären Debatte drin, da geht es also viel darum, irgendwie Religion zu widerlegen, da kann man so stehen, wie man will, aber so diese grundlegenden Ideen der Evolutionstheorie, die haben sich sehr, sehr gut bestätigt und ich glaube, da kann man sehr viel rausziehen, um die Welt auch einzuordnen, sage ich mal.
Okay, das ist super, danke Ihnen. Die zweite Frage, mit all Ihrer kristallinen Intelligenz von heute, Herr Professor Penke, was würden Sie Ihrem 20-jährigen Lars in einem Brief als Ratschlag schicken wollen?
Also ich denke, sich für Wissen und Wissenschaft zu interessieren, ist absolut nie verkehrt. Es gibt unglaublich viel Wissen da draußen und das ist zugänglicher heute denn je. Und ich fand das schon immer schön. Also ich bin so durch eine Phase gegangen, da habe ich mich für Wissenschaft interessiert, wie andere sich für Fußballtabellen oder Superhelden oder was weiß ich, Pokémon interessiert haben. Und ich finde, es gibt so viele spannende Themen, die einem wirklich was über die Realität erzählen, mit denen man sich mit genau so einer Faszination und genau so einer Neugier beschäftigen kann. Und das ist auf gar keinen Fall verkehrt. Egal, in welche Richtung man geht, egal, wie man durchs Bildungssystem durchgeht, aber sich einfach für die Welt und für die Versuche, wirklich echte Fakten zu finden, zu interessieren, das ist auf jeden Fall nie verkehrt. Ansonsten glaube ich, dass es eine sehr wichtige Sache ist, sich seine Offenheit zu bewahren und auch immer wieder so die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und auch mal wieder neu auf die Welt zu blicken und auch offen dafür zu sein, dass sich andere Perspektiven auf die Welt ermöglichen und ja, einfach nicht nur da so den Modetrends mitzulaufen. Und wie gesagt, die gibt es in unterschiedlicher Couleur heutzutage.
Sehr schön. Und jetzt die dritte Frage, auf Ihre Antwort bin ich wirklich gespannt, weil Sie aus einer anderen Perspektive vielleicht die beantworten würden. Was ist für Sie der Sinn des Lebens, Herr Professor Penck?
Der Sinn des Lebens, ja, das ist sehr interessant. Also aus evolutionstheoretischer Perspektive ist es schon letztendlich Gene in die nächste Generation zu bringen. Aber kein einzelnes Individuum ist für das Fortbestehen des evolutionären Prozesses irgendwie verantwortlich.
Genghis Khan, der war ziemlich krass in der Hinsicht.
Ja, ja.
Der 10% glaube ich, der Bevölkerung ging auf ihn zurück.
Genau, die Y-Chromosome der asiatischen Bevölkerung, ich glaube, das ist sogar ein Drittel oder so, die seinen Einfluss haben. Nee, aber wir sollen jetzt nicht alle Genghis Khane werden und probieren, einen Großteil der Weltbevölkerung zu befruchten. Das ist natürlich Blödsinn. Also ich habe vollen Respekt auch für Leute, die zum Beispiel sagen, irgendwie heutzutage keine Kinder kriegen zu wollen oder ähnliches, weil es liegt nicht in der Verantwortung des Einzelnen, jetzt irgendwie den evolutionären Prozess am Laufen zu halten. Und das eigene Erbe verschwindet relativ schnell aus der Welt, wenn man nicht einer der, weiß ich nicht, über Generationen jetzt zitierten Wissenschaftler oder Künstler oder Politiker oder irgendwas in der Richtung wird. Von daher bin ich von diesem Gedanken, den ich als junger Mensch vielleicht mal hatte, dass ich gedacht habe, nee, also es ist schon wichtig, dass man unbedingt heiraten, Kinder kriegen muss und so weiter, bin ich so ein bisschen runter. Ich würde aber sagen, die Evolution hat uns schon mit bestimmten Bedürfnissen und Tendenzen und Motivationen und Emotionen ausgestattet, die dazu führen, dass wir uns auf bestimmte Weisen wohler fühlen als andere. Und das ist jetzt nicht irgendwie immer dem nächsten Dopaminkick nachhetzen, dann können wir auch entsprechende Drogen nehmen oder wie in diesen Rattenexperimenten uns eine Elektrode ins dopaminerge Belohnungssystem setzen und dann die ganze Zeit nur auf eine Taste drücken. Das kann es sicherlich nicht sein. Aber es gibt gewisse Ziele, die einfach größer sind als irgendwie nur so die mittelfristige hedonistische Befriedigung. Also sich überhaupt etwas suchen, was ein bisschen größer ist als man selbst und was irgendwie einem in dem Bereich dann Ziele gibt und dann vielleicht auch noch im Einklang damit steht, dass man so lebt, dass so grundlegende evolutionäre Mechanismen halt funktionieren. Und da ist halt so etwas wie gute soziale Beziehungen halten, auch irgendwie vielleicht eine oder von mir aus auch mehrere partnerschaftliche Beziehungen halten, die einem so eine gewisse Sicherheit geben. Auch Kinder können unheimlich belohnend sein, muss man nicht machen, aber das sind so Sachen, wo wir schon irgendwie evolutionär darauf angepasst sind, dass das uns irgendwie Sinn und Zufriedenheit und sowas gibt und dann halt irgendwie größere Ziele haben, die uns halt längerfristig irgendwie auf einem Weg halten, wo man schrittweise Fortschritt in die Richtung machen kann. Das sind so Sachen, die halten einen, glaube ich, längerfristig in einem glücklichen Zustand. Wir haben aber auch mal eine Arbeit dazu gemacht, schon vor Jahren, die gezeigt hat, dass Menschen dann besonders glücklich sind, wenn sie gut sozial eingebunden sind. Und da sind wir scheinbar auch drauf angepasst. Also Menschen gerade sind eine Spezies, die sehr empfindlich ist für Anzeichen sozialer Zurückweisung und Ausgrenzung. Und wir reagieren sehr positiv darauf, wenn wir uns sozial eingebunden und akzeptiert und als sinnvolle Personen der Gemeinschaft fühlen. Also einfach mal mehr so gute soziale Beziehungen führen, ist einer der einfachsten Tricks, um glücklicher zu sein im Leben, wenn man denn das will.
Vielen, vielen herzlichen Dank für, sagen wir, das kristalline, intelligenzfördernde Gespräch, Herr Professor Penke. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
sehr gerne.
Ich bedanke mich herzlichst für viele, viele Erkenntnisse. Danke Ihnen.
Und ich bedanke mich bei Ihnen.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.